Das ist die, die große Aufgabe auch für mich als Senior-Doktor dort, dass die Musik auch klingt, dass das Team schwingt. Und wenn ich dann zur Ruhe komme, dann gehe ich in meine Koje und ich sage immer, meine Koje ist mein Kloster, dem Hauptdarsteller der Reise, dem Meer auch mal mit dem Kontakt aufnehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Geh mal in dich. Ich bin Sandra Megahed und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Was verrät uns das Reisen auf dem Meer über die Reise unseres Lebens? Darüber spreche ich heute mit Herrn Reinhard Friedel. Hallo, Herr Friedel.
Hallo, Frau Megahead.
Ja, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Herr Friedel, Sie waren ja in meinem Podcast schon mal zu Gast. Da haben wir über das Herz gesprochen und Ihr Buch Der Takt des Lebens. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen, sehr, sehr positive Rückmeldungen. Es hat viele Leute inspiriert, sich mehr mit dem Herzen zu beschäftigen und vielleicht sogar noch mehr auf ihr Herz zu hören. Und daher freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen, wie es denn bei Ihnen dann weitergegangen ist, nachdem Sie auf Ihr Herz gehört haben, wie Sie in dem Buch ja so schön beschreiben, und Ihrem Kindheitstraum gefolgt sind, und zwar ja auf dem Meer zu sein als Segler, in Ihrer Variante, was jetzt der Schiffsarzt. Und haben dann dieses Jahr ein Buch rausgebracht, eben das ich hier auch mal kurz reinhalte, Ein Arzt für jede Welle. Und hier beschreiben Sie ja über einen Zeitraum von ja, 7, 8 Jahren, was Sie an Eindrücken gesammelt haben über das Reisen auf dem Meer, auf so einem Kreuzfahrtschiff, über ja, Geschichten, mit denen Sie konfrontiert waren als Arzt über ja, das Leben an sich, was es vielleicht auch gerade diese Art des Reisens uns nochmal anders bewusst machen kann. Auch das Thema Endlichkeit in verschiedenen Formen. Und ja, daher freue ich mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind, damit wir hier eintauchen können in die Welt des Meeres, was ja auch so meine Leidenschaft ist, das Wasser.
Ja.
Und ja, was begeistert Sie denn ja, an Ihrer neuen Rolle jetzt als Schiffsarzt am meisten?
Ich habe die blauen Wände des OPs gegen das blaue Meer getauscht. Und die medizinischen Herausforderungen sind nicht weniger geworden, im Gegenteil vielleicht sogar mehr, weil die Herzchirurgie ja extrem herausforderndes Fach ist und auch die Intensivmedizin. Aber ich profitiere sehr von meiner Vergangenheit als Herzchirurg, Intensivmediziner und Notarzt, habe jetzt aber die schönste Umgebung, die ich mir wünschen kann, nämlich ich bin auf dem Meer zu Hause, also 6 Monate im Jahr, ungefähr 2 mal 3 Monate. Und das ist ein Kreuzfahrtschiff mit, oder viele Kreuzfahrtschiffe. Ich bin dabei der Main-Schiff-Flotte mit 3.000 bis 4.000 Menschen an Bord, aus über 40 Nationen, also ein Mikrokosmos, ein schwimmender Mikrokosmos, wo die ganze Welt zu Hause ist, wo die verschiedenen Ethnien gut miteinander umgehen. Und wo ich dafür hauptverantwortlich bin, zusammen mit einem Team, mit einem Hospitalteam, für die Gesundheit und Hygiene an Bord. Und das sind 2 Ärzte an Bord, 2 Ärztinnen und 3 Krankenpflegerinnen oder Notfallsanitäterinnen. Und ja, zusammen sehen wir jeden Tag 30 bis 50 Patienten. Und das ist alles zusammen eine große Herausforderung und eine große Freude aber auch. Und etwas völlig Neues für mich gewesen. Und es ist eigentlich immer noch, weil das Meer ist einfach ein Raum von Möglichkeiten. Und so ein Schiff ist auch ein Raum von Möglichkeiten. Und jeder Tag kann da voller Überraschungen sein.
Ja, Sie schreiben ja auch, das Schiff ist ein vulnerabler Körper. Es ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt hier so in meinem Häuschen sitze und dann vielleicht krank werde oder mit irgendwelchen unerwarteten Dingen konfrontiert werde. Aber auch die Reisenden, also sowohl natürlich die Crew als auch die Passagiere sind ja auch sehr vulnerabel, wie man in Ihrem Buch erfährt, wenn Ihnen ein bisschen da dieses das Festland unter den Füßen weggezogen wird. Ich muss auch sagen, also ich habe da so meine festen Bilder auch, vielleicht irgendwelche auch Biases oder so im Kopf, wenn ich Kreuzfahrtschiff gehört habe. Bin eben noch nie mit einem Kreuzfahrtschiff gereist. Ich glaube, Ihnen ging es ja auch selbst erstmal so oder auch Menschen, denen Sie das erzählt haben, haben ja viele schon das Bild, es ist alles super, alles ist immer so super komfortabel, es sind wohlbetuchte Menschen, die sich jetzt da halt irgendwie auf die Sonnenliege legen und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie man jetzt in Ihrem Buch erfährt, dass da so viele wirklich auch teilweise wirklich tragische Dinge passieren können, zum einen, aber auch, dass anscheinend auch diese Art des Reisens in vielen Menschen entweder ja sehr, sehr positive Überraschungen, Emotionen, Leidenschaften hervorrufen, aber auch Vergrabenes aus der Kindheit. Da gibt es auch ein Beispiel von einem Herrn, ne, wo dann auch irgendwelche Traumata aus den Kriegszeiten plötzlich auch sehr, sehr sichtbar wurden. Was hat Sie denn, wenn Sie sich auch nochmal zurückversetzen, was hat Sie denn am Anfang vor allem am meisten überrascht? Also einmal natürlich an Ihrer Rolle, aber auch überhaupt über das Leben oder diesen Mikrokosmos.
Ja, ich denke, Menschen wie Sie und ich, so, wir leben natürlich auch in einer bestimmten Art von Cloud, ja, die sich mit Bewusstsein und Achtsamkeit beschäftigt. Und die Kreuzfahrtindustrie steht ja von diesem Blickwinkel aus ungefähr am anderen Ende. Und da geht es ja um Massentourismus und Konsum und solche Dinge. Aber Vorurteile vernebeln nur die klare Sicht. Und Vorurteile haben auch achtsame Menschen und oder die sich als achtsam bezeichnen. Und das hat mich eigentlich nicht so richtig angefochten. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und als ich dann das erste Mal aus dem Taxi stieg und dann vor der Mein Schiff 1, der alten Mein Schiff 1 damals stand, da war ich schon enorm beeindruckt ob der schieren Größe. Und dann habe ich dieses Schiff betreten und habe gemerkt, okay, hier ist die ganze Welt im Kleinen zu Hause. Es hat da eine eigene Wasserversorgung, es hat da eigene Stromversorgung, es hat es bewegt sich aus sich selbst heraus, wird angetrieben von Biomethanol oder von Marinediesel. Und das ist im Grunde auf sich alleine gestellt, weil die hohe See, das darf man nicht unterschätzen, das ist wilde Natur. Und Fehler können sich da bitter rächen. Und sowohl nautische Fehler natürlich, als auch natürlich Fehler beim Umgang mit Handwerkszeug, es kann zu Verletzungen kommen, man kann stürzen. Und dann ist das Hospitalteam eben, wenn es zum Beispiel zu Verletzungen kommt, mal so der erste Anlaufort. Und wie dieses Hospital ausgestattet ist, das hat mich schon auch enorm beeindruckt. Ich hatte das zwar vorher gelesen, aber ich hatte mir doch eher so ein Zimmer mit einem Verbandskasten vorgestellt. Und das ist ja eine voll ausgestattete Notaufnahme mit zwei Behandlungszimmern, Intensivstationen, OP, einer Riesenapotheke, einem Röntgen, einem Ultraschall, einem Labor. Und das ist eine große Klaviatur an medizinischen Möglichkeiten, die man da hat. Und das hat mir als Arzt hat mich das natürlich schon sehr beeindruckt. Und ich habe dann schon gedacht, ja, hoffentlich kann ich auf dieser großen Klaviatur auch gut spielen. Ja, weil ich war zwar, ja, Herzchirurg, aber sag mal, als Hausarzt habe ich mich noch nie verdungen davor. Und das war dann schon auch eine Umstellung. Und da habe ich auch viel lernen müssen und lernen dürfen und hatte auch großartige Kolleginnen, die mir auch so das kleine Einmaleins das ist fast despektierlich, also das Einmaleins der Hausarztmedizin auch beigebracht haben oder was ich nochmal eben auffrischen durfte. Und also das war so am Anfang schon überwältigend, als ich das Schiff zum ersten Mal betreten habe und zum ersten Mal da rumgelaufen bin und das Hospital gesehen habe.
Ja, Sie haben jetzt von der Klaviatur gesprochen, der Medizin. Also es ist ja wirklich einmal sehr spannend, mit welchen Fällen man konfrontiert ist. Also es gibt im Prinzip nichts, was es nicht gibt. Also natürlich Unfälle auf dem Schiff selbst, Menschen, die ja, sich auch vielleicht manchmal überschätzen und nicht so richtig runterkommen können. Das haben Sie auch sehr schön beschrieben, die sogenannte Freizeiterkrankung. Also ich hatte ja das auch schon ein paar Mal im Podcast, dieses Phänomen, wenn Menschen sich so überarbeiten und übers Limit gehen und dann eben im Urlaub dann oft krank werden und es dann nicht verstehen. Oder ja, eben auch dann bei den Ausflügen an Land Dinge ausprobieren, die sie im Alltag sich sonst vielleicht nicht trauen würden, wie irgendwelche Pilze mit psychedelischer Wirkung sich dann rausstellte in einem Omelett. Ja, dann auch zwischen Beziehungen, ne, wo sich dann auch noch mal was verändert, ne, wenn man dann zusammen auf dem Schiff ist, Schwangerschaften, die festgestellt werden, aber wirklich auch so nicht nur ja, auch wirklich auch lebensbedrohliche Situationen. Ich glaube, es ist schon auf jeden Fall ein größerer Druck, mit dem man da konfrontiert ist. Also sie haben natürlich diese Klaviatur zu bespielen, angefangen von Notfall, Hausarzt, Notfallmedizin bis hin zur Chirurgie im Prinzip und haben auch da viele Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich Situationen, da kann der Patient ja dann auch nicht auf dem Schiff bleiben. Dann muss ja schnell entschieden werden, wie geht es weiter? Wie kommen Sie denn selbst mit diesem, das ist ja auch nochmal ein großer Druck und ein enormes Verantwortungsgefühl, was man da hat als Arzt. Was hilft Ihnen denn dann auch, sich da vielleicht auch mal irgendwo wieder zurückzuziehen und Ihren Geist zur Ruhe zu bringen?
Ja, Sie haben das schon ganz richtig genannt. Ja, also es kann alles durch die Tür kommen, was es auf der Welt an Erkrankungen gibt. Und wir sind natürlich ein Team und aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen. Eine der großen Aufgaben ist es, aus diesem Team, also aus diesen fünf Menschen ein Team zu machen. Und das ist so, wie wenn man bei der Musik bleiben möchte, fünf Musiker hat und die sollen jetzt ein Quintett spielen, dann kann das so oder so gehen. Ja, die können schon alle vielleicht die richtigen Noten spielen, aber es ist nur nicht unbedingt Musik. Ja, da gibt es dann noch etwas darüber hinaus, wo das dann wirklich anfängt zu schwimmen, zu schwingen. Und das ist die große Aufgabe auch für mich als Senior-Doktor dort, dass die Musik auch klingt, dass das Team schwingt. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und es ist aber so, dass eben alle, die dort arbeiten, dort hingehen, weil sie etwas erleben wollen und weil sie auch offen sind, offenen Herzens, offenen Geistes und dann schon auch bereit sind, sich auf Neues einzulassen. Und wenn das dann gelingt, dann ist das einer der großartigsten Momente an Bord, wenn so ein Team zusammen klingt. Und wir wirklich auch gute Ergebnisse haben und tolle Musik machen. Und dann manchmal verlieren wir auch. Und wie Sie haben es genannt, gesagt, dann verlieren wir auch einen Menschen. Das kann passieren. Und so ist das Leben. Ja, das war mein Beruf schon immer. Ich bin diesen Druck gewohnt. In der Herzchirurgie ist Leben und Tod sehr nahe beieinander, das wie das Yin und das Yang. Und wenn ich dann zur Ruhe komme, dann gehe ich in meine Koje und ich sage immer, meine Koje ist mein Kloster. Ja, da ziehe ich mich dann zurück und dann bin ich der Welt abhanden gekommen, um das mit Rückert zu sagen. Bin der Welt abhanden gekommen und das ist auch eine der großen Freiheiten auf dem Schiff, die man hat, dass man dann die Tür zumachen kann und man blickt aufs Meer und es gibt eigentlich auch niemand mehr, der groß etwas von einem will und kann dem Hauptdarsteller der Reise, dem Meer auch mal mit dem Kontakt aufnehmen, wenn man so möchte. So mache ich das und wenn ich dazu dann keine Lust mehr habe oder dann steht mir natürlich die Welt offen. Es gibt ja dort alle Arten von Unterhaltung, auch großartige Musiker übrigens manchmal an Bord, Jazzmusiker oder auch andere Virtuosen, Schauspieler, Akrobaten, Restaurants. Ja, und so ist das so eine Welt, wo ich mich wohlfühle.
Ja, Sie schreiben ja auch, es erinnert Sie ein bisschen an so eine Art Wanderzirkus, eben mit diesem ganzen Leben, also dieser vulnerable Körper, der ganz viel Leben und ganz vielen Facetten, Kulturen, Aromen und Farben ja auch gefüllt ist.
Genau, es ist ein schwimmender Wanderzirkus. Ja. Der hat also jeden Tag Vorstellung, immer woanders. Ja, wir legen morgens an, dann gehen die Gäste von Bord, auch die Crew, schauen sich die Welt an, die Städte an, gewinnen einen Eindruck, zumindest von den jeweiligen Ländern und Städten und dann abends legen wir ab und ziehen weiter. Und das ist so ein Nomadenleben, das mir aber sehr entspricht. Ja, also der schönste Augenblick für mich ist nicht, wenn wir irgendwo ankommen, sondern wenn wir dann ablegen. Ja, also bei mir ist es so, wenn ich irgendwo hinkomme, also fast überall denke ich, oh, da, hier ist es aber schön, hier ist es aufregend. Egal, ob es, also mit schön meine ich jetzt nicht ästhetisch schön, sondern spannend. Das kann auch irgendein Industriehafen sein, irgendwo in Vietnam. Aber spannend und dann gibt es ja immer was zu entdecken und das liebe ich einfach. Ja, sobald man seinen Fuß vor das Schiff setzt, vor diese Arche, wo so viele verschiedene Exemplare verschiedener Gattungen drauf sind, sobald man den Fuß vor das Schiff setzt, über die Gangway geht, ja, die Gangway, das ist so die Nabelschnur des Schiffes zur Welt, kann man was entdecken. Aber wenn man dann abends ablegen, ja, und ich wieder Wind in den Ohren habe, wie meine Partnerin immer sagt, dann bin ich glücklich. Ja, und dann, das ist natürlich auch loslassen. Ja, und dann geht's weiter. Und das ist nicht so, dass ich rastlos bin oder dass ich immer was Neues brauche, sondern das ist eher so ich bin einfach nicht sesshaft im klassischen Sinne, sondern ja, ich würde sagen, ein Nomade der Weltmeere. Und da bin ich glücklich in dieser Rolle.
Ja, in ihrem Buch erfährt man ja dann teilweise auch was über ihre Landgänge und da merkt man schon, dass sie sich ja dann, dass sie da auch genauso eintauchen können wie dann auch auf dem Meer. Und sie hatten ja in der ersten Podcast-Folge gesagt, über das Herz, was man liebt, muss man loslassen. Und jetzt haben sie eben ja auch gerade gesagt, das ist ja, letztendlich, man verliebt sich da immer wieder vielleicht auch in neue Orte, neue Begegnungen und ja, man weiß, aber es ist halt dann eine begrenzte Zeit. Wenn wir das auf unser Leben übertragen würden, also das, was Sie auch in dem Buch schildern, dass es ja alles einfach immer weitergeht und gleichzeitig man ja auch das Gefühl hat, das ist natürlich, Sie fühlen sich sehr verbunden mit dem Meer, aber vielleicht auch die Perspektive einnimmt, der Menschen, mit denen Sie dann eher enger zu tun haben, Patienten. Haben Sie den Eindruck, das fällt Menschen dann schwer, also wieder auch aufs Schiff einmal zurückzugehen und das andere auch dem der Kraft der Natur und den Unwägbarkeiten zu vertrauen, so wie Sie es tun?
Die meisten Menschen, die auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, nehme ich mal an, gehen da schon gerne hin. Ja, und diese Schiffe sind ja unfassbar sicher und es gibt ja unfassbar komplexe Sicherheitsvorkehrungen, damit diese Sicherheit gewährleistet ist. Und also das ist überhaupt eines der allergrößten Themen an Bord, ist Sicherheit. Ja, das sind nicht nur Rettungsboote, aber auch ja, aber Unfallverhütung und ist ein riesiges Thema. Brandbekämpfung, Seuchenverhütung, höchste hygienische Standards. Also da kann man schon vertrauen und das tue ich auch. Und die Menschen reisen ja auch mit uns, weil sie dort ein medizinisches Team haben, dem sie vertrauen können. Ja, das ist eben auch eine tolle Reise für gerade für Menschen, die eingeschränkt sind, die Erkrankungen haben. Und ich sage immer, wir sind nicht an Bord, um die Mitreise von kranken Menschen zu verhindern, sondern um sie aktiv zu ermöglichen. Und also selbst schwerstbehinderte, tetraplegische, heimbeatmete Gäste reisen mit uns und als Fleet Senior Doctor war die auch immer gefragt, können die mit uns reisen? Und dann telefoniere ich manchmal mit den Gästen oder lese mir die Arztbriefe durch und ich versuche das immer zu ermöglichen. Und ich habe da auch eine riesen Unterstützung von der Reederei von TUI Cruises, dass das auch geht. Und es ist unsere vornehmste Aufgabe, dass Menschen vertrauen können an Bord, dass sie keine Angst haben und dass sie auch die medizinische Versorgung bekommen, wenn mal was passiert. Und das ist unglaublich vielseitig. Ja, es gibt Knochenbrüche, es gibt Affenbisse, es gibt Menschen am Ende ihres Lebens, die manchmal ihre letzte Reise machen. Und es gibt Menschen am Anfang ihres Lebens, die ihre erste Reise machen und nicht mal geboren sind. Und in diesem Spannungsfeld oder in diesem Feld von Möglichkeiten ist die Schiffsmedizin zu Hause. Und das ist großartig und sehr spannend. Und also Angst muss man dafür keine haben.
Ja, ich habe jetzt gerade an einen Fall aus dem Buch gedacht. Da war beispielsweise eine Dame, die sich wegen, glaube ich, also weil es dann doch mal zu wellig war oder so, dann
Ja.
nicht so wohlgefühlt hat. Die hat ja dann das Schiff auch verlassen und meint, es sei nicht komfortabel genug.
Ah,
Da habe ich jetzt
ja, ich weiß.
genau, gerade dran gedacht, wo ich dann auch etwas irritiert war. Ich dachte, wie kann sowas sein? Na, natürlich ist das ja, wie Sie schreiben, ne, das ist ja so abgesichert. Ich fand es sehr beeindruckend, teilweise, wenn mal beispielsweise nur der Verdacht da war, dass irgendjemand nicht mehr auf dem Schiff ist, also entweder an Land geblieben ist oder übers Schiff drüber gegangen ist, weil man da so einen Liebesabschiedsbrief, je nachdem, gefunden hat und was da alles losgetreten worden ist. Und das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, mit welcher Präzision das dann auch dort alles abläuft und was alles in Gang gesetzt wird, wirklich für die Sicherheit der Menschen dort. Und trotzdem gibt es anscheinend Menschen, ja, die also eigentlich wahrscheinlich immer noch mehr Komfort erwarten, was für mich nicht so nachvollziehbar ist, weil man ja letztendlich doch irgendwie nochmal ja, auf einem Gewässer ist, auf Ozean unterwegs ist. Aber Sie meinen ja, meistens ist es schon so, dass eher wasseraffine Menschen sind, die dann auch sich für so eine Reise begeistert. Wasseraffin jetzt nicht nur weit weg am Strand zu liegen, dahin zu gucken, sondern auch diese, ja, auch die Naturgewalten auch ja gern in sich aufnehmen.
Ja, absolut. Also ich meine, Schiffe schwimmen und sie schaukeln. Und auch Kreuzfahrtschiffe schwimmen und schaukeln. Also nicht so wie ein Ruderboot und auch nicht so wie ein Segelboot oder mein Segelboot, was ja dann mal so um 30 Grad sich zur Seite neigt, sodass die Gläser vom Tisch fallen. Das passiert auf so einem Schiff nicht. Aber sie bewegen sich schon und auf dem Atlantik gibt es schon Wellen, die auch so ein Schiff bewegen und manche werden dann auch seekrank und gegen seekrank ist leider kein Kraut gewachsen. Ja, also das kann man nur immer lindern und das kann aber jeden treffen. Also auch Kapitäne, also Salzbuckel, die schon zigtausend Seemeilen hinter sich im Kielwasser haben, können seekrank werden und ja, besagte Dame. Das habe ich einmal erlebt, jetzt in 8 Jahren. Die ist dann abgestiegen im nächsten Hafen und ist dann ein Stück weiter geflogen, bis das schlechte Wetter dann vorbei war. Kann man ja machen. Ja, und das ist natürlich ein Luxus, den man sich leisten können muss. Es ist Kreuzfahrt, würde ich sagen, nicht unbedingt eine Luxusreise. Das gibt es in allen, für alle Altersgruppen und für alle finanziellen Möglichkeiten gibt es da Reisen. Und ich persönlich bevorzuge es einfacher. Also ich habe ja ein kleines Segelboot, das über den Atlantik schon gesegelt ist und mit dem ich auch einmal wieder über den Atlantik segeln möchte und sogar um die Welt. Habe ich jetzt aber schon seit 2010. Und also über die Ostsee bin ich noch nicht hinausgekommen. Und ja, weil eben andere Dinge passiert sind. Und das sieht man schon. Das Leben hat manchmal andere Pläne. Ja, glaubt, John Lennon hat das gesagt. Das Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Und letztendlich die finale Erkenntnis oder die hohe Schule, also Goethe sagt ja, Reisen bildet. Und damit hat er mit Zwangs, also damit, ich meine, es war eben Goethe, der konnte das in 2 Worten sagen, wofür wir jetzt vielleicht 1 Stunde brauchen. Aber die finale Erkenntnis ist, ich bin damit einverstanden, was passiert. Und auf einer Reise weiß man nie, was passiert. Ja, das ist das Wesen der Reise. Deshalb macht man ja eine. Sonst könnte man auch zu Hause bleiben. Aber das Wesen, dass man sich auf etwas Neues einlässt, neue Wege geht, irgendwo das Vertraute verlässt, neugierig sein, mutig sein und ganz am Ende einverstanden sein mit dem, was ist, weil eine Erfolgsgarantie gibt es da nicht. Und das ist ja eigentlich dann auch das, naja, die finale Erkenntnis. Also die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind die sagen, ja, okay, akzeptiere ich.
Nochmal anknüpfend an unser erstes Gespräch, an Ihr Buch Der Takt des Lebens, wo es ja sehr stark um das Herz als Sinnesorgan geht. Wie weit spielt das jetzt in Ihrer neuen Berufung, in Ihrer Rolle als Schiffsarzt auch weiterhin eine Rolle?
Das spielt die allergrößte Rolle. Ja, das Herz ist ein Sinnesorgan, es ist ein Radar. Und man kann also mit einem Patienten, auch wenn man ihn nicht kennt und er eine komplexe Vorgeschichte hat und einem gleich mal 5 Seiten Arztbriefe überreicht, über das Herz so einen Kontakt aufnehmen und mal so, also eigentlich schon sehr, sehr viel Vertrauen aufbauen. Und das Gleiche gilt für die Teamführung übrigens auch, für das medizinische Team. Und das Herz ist ein wesentlicher Faktor von Bewusstsein. Und im Herz werden Bewusstseinsqualitäten wie Liebe oder Mut oder Freiheit oder Mitgefühl transformiert. Und das Herz und das Gehirn sind ein heimliches Liebespaar. Die kommunizieren über unendlich viele Wege miteinander. Und natürlich sehe ich mein Herz als einen Berater. Und da gibt es, oder als einen gleichberechtigten Partner mit dem Gehirn. Also ich liebe mein Gehirn und mit dem Herzen kann man nicht die Quadratwurzel von Pi berechnen. Dafür braucht man ein Gehirn. Ja, aber das Gehirn alleine ist wie ein Kapitän, der keinen Kompass hat. Ja, der kein Radar hat. Das wird ein fliegender Holländer, der irrt über die Weltmeere, ohne jemals irgendwo anzukommen. Deshalb braucht er einen Berater, einen Kompass, ein Radar. Und das ist für mich das Herz. Und das ist ja nicht nur eine Metapher. Da gibt es ja eine große neurowissenschaftliche Evidenz dafür, dass das so ist, dass das Gehirn auf das Herz hört. Und ja, das ist für mich mein tägliches Brot und das leitet mich.
Ja, es lässt sich sehr schön dann auch lesen in dem Buch, eben wie dieser Radar dann funktioniert, auch natürlich rauszufinden, ja, unabhängig jetzt von dem, was man vielleicht auf den ersten Blick sieht, auch was an zwischenmenschlichen Themen da manchmal auch mitschwingt. Und daher bin ich jetzt natürlich auch gespannt zu hören, also was Ihr Herz sagt im Hinblick auf weitere Buchprojekte oder auch, ja, also so wie mein Eindruck ist, dass Sie ja dem Schiffsarztrolle weiter verbunden bleiben, also wie Sie jetzt begeistert jetzt auch erzählt haben. Aber ein anderes, Ihr Herz schlägt ja genauso fürs Schreiben. Und da bin ich natürlich neugierig zu erfahren, ja, wie es weitergeht.
Die Engländer sagen ja, home is where the heart is. Also man ist zu Hause ist dort, wo das Herz ist. Ja, und als Schiffsarzt habe ich ja mein Herz immer dabei. Also bin ich auch immer zu Hause, sozusagen Wohnmobil. Und tatsächlich werde ich ein Buch schreiben mit dem Titel Herzen heilen. Und ich hätte eigentlich auch schon damit beginnen sollen, habe aber noch nicht damit begonnen, all dieweil ich gemerkt habe, dass jetzt inzwischen dann 5. oder 6. Buch werde in 6 Jahren und dass mir gerade die Inspiration dazu gefehlt hat. Und so habe ich mir erlaubt, das jetzt einfach mal noch so liegen zu lassen. Und das heißt, liegen lassen heißt nicht, dass nichts zu tun, sondern ein guter Käse muss reifen, nicht wahr? Und dann liegt er eben in einem idealen Raum und entwickelt sich. Und also mein Buch, mein neues Buch wird heißen Herz in Heilen. Und zwar kann man das, also ich mag den Titel, ja, weil das könnte man sehen im Sinne von Herzen heilen ist eine Kunst, oder man könnte es sehen im Sinne von, oder lesen im Sinne von Herzen heilen von alleine, wenn man sie nur lässt.
Da Herzen heilen einander, daran habe ich so gedacht.
Heilen einander, natürlich. Und also ist ja, und genau darum wird es gehen. Und werde jetzt im, also jetzt im Augenblick gebe ich in meiner eigenen Praxis Herzzeit, wo ich ja auch solche Fälle oder eigentlich alle Arten von Herzen behandle. Aber danach werde ich dann im März auf die Mainsche 5 gehen und dann geht es von Dubai dann rund um Südafrika, Kap der guten Hoffnung und dann auf der anderen Seite Westafrika hoch und ins Mittelmeer. Und das sind da sehr viele Seetage und dann hoffe ich, dass ich dann da dann die Muße finde, mich mit Herzen heilen dann zu beschäftigen.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal
Nein.
spannende Ausblicke. Ich habe
Ja.
es mir schon ja fast gedacht, dass es wieder ums Herz verstärkt gehen wird. Zu diesem Buch finde ich noch auch wichtig zu sagen, da sind tolle Tipps drin, die nicht nur unbedingt für die Schifffahrt gelten, also oft so medizinische Tipps hier und da. Ich finde, das ist eine spannende Kombination tatsächlich, so ihre persönliche Geschichte, die, was man erlebt und gleichzeitig aber auch so diese Hintergrundinformationen. Und gerade für jemanden, der natürlich über sowas nachdenkt, würde ich das auf jeden Fall sehr ans Herzen legen. Aber auch für, ja, für Menschen, die dann mal einfach auch eintauchen wollen in andere Lebenswelten. Also man hat ja die große Lebenswelt, das Schiff und dann die kleinen Geschichten. Vor allem auch, was unsere Endlichkeit betrifft. Das hat mich persönlich schon auch nochmal bewegt, zwischen all den Formalitäten und so, die wir für uns ja erledigen können, noch zu Lebzeiten. Aber was ist, wann beginnt eigentlich zum Beispiel auch das Ende des Lebens, abgesehen von dem, was auf vielleicht einer Patientenverfügung steht? Und dass ja da auf jeden Fall ja das Herz sowohl von medizinischer Seite als auch von dem Patienten selbst und wieder auch eine führende Rolle auch übernimmt, in Richtung, ja, entweder loslassen, vertrauen, was dann kommt für auch die Menschen, die zurückbleiben und auch für die Menschen, die gehen. Also es hat wirklich auch Tiefe, auch wenn es vielleicht der Titel nicht gleich vermuten lässt, der ihre Bücher halt nicht kennt, aber ich kann es auf jeden Fall aus verschiedener Hinsicht dann auch empfehlen. Ja, mit dieser Leichtigkeit, die man dann auch spürt aus so einem Schiff, gleichzeitig aber auch mitzugehen und selber ein bisschen auch über sein Leben wieder zu reflektieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Friedel, dass Sie heute wieder dabei waren, dass Sie auch Ihr Herz geöffnet haben, wieder, ja, mit all dem, was Sie erleben, was Ihnen wichtig ist und auch im Hinblick auf auf ihr neues Buchprojekt. Vielen Dank dafür. Haben Sie noch etwas, was Sie gerne mitgeben möchten, gerade jetzt zu Jahresanfang, über dieses Bild, ja, das Leben ist eine Reise?
Das Schlimmste, was einem Schiff passieren kann, ist nicht die See, sondern für ein Schiff kann nur Land gefährlich werden. Ja, also Schiffe schwimmen in fast allen, bei fast allen hohen Wellen immer weiter. Aber wenn sie zu nahe an Land kommen und auf Grund laufen, dann können sie zerschellen. Und das weiß auch jeder Segler, das eigentliche Gefährliche für ein Schiff ist nicht das Wasser, sondern das Land. Und deshalb sagt man unter Seglern und Seeleuten, ich wünsche dir immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ja, so dass man also immer am Schwimmen bleibt und nicht festsitzt. Und das wünsche ich Ihnen, Frau Megaheit, und natürlich unseren Zuhörerinnen. Und immer blaue Himmel und sanfte Wellen.
Ja, das nehme ich sehr gerne mit. Und bei mir wird es ja auch noch mal mehr um Wasser gehen, um das Schweben im Wasser, vielleicht jetzt nicht auf offener See, sondern auch hier bei uns vor Ort gibt es viele Möglichkeiten und auch dieses, ja, auch dieses vertrauensvolle Gefühl, damit auch ins Leben vielleicht auch zu übertragen, mit allem, was kommt. Also vielen Dank nochmal.
Vielen Dank.